Ja, ich darf heute zu euch sprechen über eine Zerreißprobe, vor die uns die Bibel stellt im 1. Korinther Kapitel 13, Vers 7, wo der Vers geschrieben steht: Die Liebe erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Das ist wahrhaftig keine kleine Liebe mehr. Und möchte aber gleich anfangen, um das mal ein bisschen in die Perspektive zu rücken, warum ich dazu spreche. Eigentlich könnte ich mich gleich wieder hinsetzen. Ich bin völlig ungeeignet, darüber zu reden. Ich selber finde vieles unerträglich. Ich bin misstrauisch, ich zweifle viel, bin ziemlich pessimistisch. Und ich habe auch ziemlich kurze Zündschnur, wenn es drauf ankommt. Und zu einem Überfluss habe ich in den letzten 2 Jahren, denke ich, zumindest genug über das gute Christsein gelernt, um mir ständig irgendwie ungenügend vorzukommen. In der Gegenwart von solchen Versen. Und das regt mich auf. Das regt mich auf über mich. Nicht zuletzt regt es mich aber auch auf über andere. Und ja, so ist ja bis jetzt noch keiner vorwärts gekommen. Und ja, ich denke mir dann oft so: Mensch, die Bibel ist voll solchen frommen Sprüchen, die ich irgendwie kaum in der Lage bin umzusetzen. Das ist nie der einzige Vers, bei dem es mir so geht. Komme dann im Rahmen der Predigt noch zu einem anderen. Und ja, da steht man natürlich davor und fragt sich ja, was sollst du jetzt dazu erzählen den Leuten? Ne? Und ich habe das für mich dann im Rahmen der Vorbereitung gemerkt, wie falsch ich das doch verstehe, wie beschränkt mein Bild von dem ist, was mir Gott dort sagen will. Und deswegen will ich heute mit euch gemeinsam diesen Vers ein bisschen auseinandernehmen. Und da sehen wir, wenn wir uns den angucken: Die Liebe erträgt alles, sie glaubt alles, hofft alles, erduldet alles. Erträgt und erduldet. Das sind ja schon mal 2 relativ ähnliche Wörter. Und ja, also heutzutage würde ich sagen, fast synonym verwendet. Und da war mein Gedanke, ja, ertragen, wenn du was erträgst, wenn du was erduldest. Das ist ja meistens jetzt, weil dir passiert irgendwas Komisches, dir passiert, ja, jemand fügt dir irgendwie Leid zu, jemand ist böse zu dir, jemand knallt dir eine Beleidigung in den Kopf. Das ist jetzt, du das ertragen musst, erdulden musst. Und da gucken wir doch einfach mal in die Gegenwart. Die war nie perfekt. Selbst wo der Vers geschrieben wurde, war die Gegenwart nie perfekt. Trotzdem steht er dort. Ich meine, damals wie heute, sieh dich um. Wenn du heute auch nur, ja, man braucht gar nicht weit gucken, ein paar falsche Wörter sagst, ein paar falsche Ansichten hast, wirst du von ganzen Bevölkerungsgruppen verfolgt. Wird deine Existenz vernichtet. Wenn wir gerade mal ein Land weitergucken, ist in der 2 Länder weitergucken, ist in der Ukraine Krieg, dort schießen Brüder aufeinander. Ja? Brauchen wir auch, wenn wir ins Heilige Land gucken, auch da Krieg. Ja? Und da rede ich noch gar nicht von dem Betrug, der unseren Alltag durchsetzt hat. Und Dann soll ich solche Verse lesen? Naja. Aber was sagt uns das? Unzufrieden sein ist nicht schlimm. Ich hoffe, du bist genauso unzufrieden wie ich. Und das ist gut, weil der erste Schritt zur Liebe ist das Ablegen von Gleichgültigkeit. Dann musst du natürlich anfangen, wie gehst du jetzt um? Damit, dass das dir nicht mehr gleichgültig ist. Du willst natürlich ein Gegengewicht sein. Aber um ein Gegengewicht zu sein, musst du deine Situation erstmal aushalten. Du kannst nicht gleich was verändern. Du kannst nicht gleich irgendwelche Wunder vollbringen. Das ist kaum jemandem gegeben. Und so kommen wir zu diesem Vers, der mich immer wieder erwischt. Matthäus 5, Vers 39. Ich aber sage euch, ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, so biete ihm auch die andere dar. Soll ich mich jetzt also wirklich hinstellen und dieses ganze Leid einfach ertragen? Soll ich es jetzt einfach so hinnehmen, wie es ist? Soll ich mir wirklich einfach auf die andere Backe schlagen lassen? Ja. Das war bis jetzt immer mein Fehler. Ich habe da nie weitergelesen. Es geht nämlich nie um Ertragen. Es geht nie in dem Sinne um dieses Hinnehmen. Es geht um nicht vergelten. Und nicht vergelten heißt nicht alles hinnehmen. Denn Liebe, wenn du was aus Liebe tust, Liebe ist nicht nur freundlich und gutmütig. Das ist unsere Schuld, dass wir dieses Wort so verweichlicht haben, von seiner ursprünglichen Bedeutung entrückt haben. Denn die Liebe ist nicht bloß die romantische Liebe, mit der du dir ganz liebevoll in die Augen guckst und ja, vielleicht zum Valentinstag und zum Geburtstag mal ein paar Geschenke kaufst. Nee, Liebe ist auch was ganz Hartes, was ganz Starkes, eine ganz kräftige Emotion. Denn ich brauche sicherlich nur die Eltern hier in der Kirche dran erinnern. Ich denke, ihr liebt eure Kinder alle, aber seid ihr nicht auch manchmal ein bisschen böse mit denen? Ich war glücklicherweise bis jetzt immer nur auf der kindlichen Seite davon. Aber ich kann euch auch sagen, auch mich lieben meine Eltern. Ich habe das nie in Frage gestellt, beziehungsweise wenn, dann nur ganz kurz. Und der Zorn ist für mich ein Ausdruck von Liebe. Ohne Liebe kann der Zorn gar nicht erst entstehen, weil ohne Liebe wäre es dir ja egal. Und da ist das ganz wichtig. Das ist ganz wichtig, dass du auch über viele Sachen dich ärgerst, über viele Sachen Zorn spürst. Das hat nichts damit zu tun, dass du damit irgendwas, dass du dich damit sündig machst, was nicht gut zu finden. Oder denk nur an deine Familie, denk an deine Freunde. Ist da einer dabei, der völlig ohne Macken ist? Glaub's kaum. Warum liebst du die? Eben weil ganz definierbare Macken haben, die du kennst, mit denen du umgehen kannst und die du schätzen gelernt hast. Ja, aber du bist natürlich auch auf die manchmal zornig, wenn eure Liebe zueinander, sei sie freundschaftlich, sei sie partnerschaftlich, ganz gleich, wenn eure Liebe zueinander verletzt wird, wenn du dich sorgst, eure Liebe, wenn du enttäuscht bist von eurer Liebe, ja, ist das völlig normal, Zorn zu spüren. Brauchen nur auf Jesus gucken. Jesus selber war doch sein Leben lang nie ohne Zorn. Ich möchte euch da Johannes 2, Verse 13 bis 16, möchte ich da euch in den Blick rufen. Und das Passa der Juden war nahe, und Jesus zog hinauf nach Jerusalem, und er fand im Tempel die Verkäufer von Rindern und Schafen und Tauben und die Wechsler, die da saßen. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, samt den Schafen und Rindern und den Wechslern, verschüttete er das Geld und stieß die Tische um. Und zu den Taubenverkäufern sprach er, schafft das weg von hier. Macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Er war das jetzt gerade sehr liebevoll? Ja, aber kaum, aber das war, und das ist nicht in unserer heutigen Wortbedeutung, das war Zorn. Jesus war böse, aber hat er die verflucht? Nee. Hat er sich von den Leuten abgewandt? Nee. Ganz klar gesagt, so macht ihr das beim Haus? Nee. Weil er sich eben nie von diesen Leuten abgewandt hat, gerade deswegen sind seine Worte dort so hart geworden, weil er das in Liebe gesagt hat, weil er wollte, dass diese Leute nie das Haus seines Vaters, das Haus seines Vaters entweihen und wollte ihnen auch nie die Möglichkeit geben, auch nie die Möglichkeit nehmen, ihn zu lieben, so sie ihn dann erkannt haben. Dieser Zorn war keine Sünde. So sieht man auch an dieser Geschichte, Jesus musste in seinem Leben viel aushalten, so wie auch wir viele Widersprüche, viel Leid aushalten müssen, ertragen müssen. Aber da sei getrost, das ist völlig normal, denn das ist doch gar nicht schlimm, das bringt uns sogar weiter. Denn glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Jakobus Kapitel 1, Vers 12. Wenn wir uns hinstellen und diese Widrigkeiten ertragen, auch dann ehren wir den Herrn. Aber was soll man denn nur machen? Keiner von uns ist perfekt. Jeder kommt irgendwann an seine Grenze. Und was sollst du machen, wenn es dich überfordert? Was sollst du machen, wenn es dich übermannt? Sollst du dann rückschlagen? Hast du dann den Freibrief? Naja, sei ruhig wehrhaft. Ich möchte zusprechen, der Herr steht hinter dir. Wenn du sein Werk tust, wenn du den Streit vor ihn bringst, dann steht er hinter dir. Dann wird er dir die Kraft geben, das zu ertragen. Du wirst dich nicht zurückschlagen müssen. Denn du sollst auch deinen Nächsten, dein Gegenüber, sollst du nicht aus den Augen verlieren. Auch das ist dein Nächster, auch das ist ein Mitmensch, der hat dein Gericht, was dir ja schon erst gar nicht zusteht, auch nicht verdient. Deswegen gib den Streit ab. Und wenn es dich doch überkommt, wenn du dich ärgerst, dass du dort ausfällig geworden bist, dass du falsch gehandelt hast, wenn du es am nächsten Morgen bereust, das denke ich mal vielen schon hier so gegangen ist, dann lass dir gesagt sein, auch das Problem ist bekannt, denn Hass erregt Streit, aber die Liebe deckt alle Verfehlungen zu. Sprüche 10, Vers 12. Wer hasst, der wird sich unweigerlich streiten. Aber wer liebt, der wird über diesen Streit hinwegsehen können. So wie der Herr dich liebt und auch diese Verfehlung dir nie nachtragen wird, wenn du nur dem ehrlich gestehst. Petrus geht da noch weiter. Petrus erhöht den Anspruch und sagt zu uns, vor allem aber habt innige Liebe untereinander, denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Vertraut uns das zu. Es ist uns möglich. Gerade deswegen sollten wir wesentlich, wesentlich mehr Mut haben, das auch zu leben. Denn wer ist denn nur der Starke im Streit? Stell dir das doch vor. Bist du wirklich der Starke, wenn du zurückschlägst? Bist du der Starke, wenn du vor dem Streit einfach fliehst? Ja, wohl kaum. Oder bist du der Schwache, wenn du standfest bleibst in deiner Position? Bist du der Schwache, wenn du deine Ruhe im Wort findest? Bist du der Schwache, wenn es bis zum Äußersten kommt, dass dein Gegner dich fragt, du in deinem Gegner siehst, dass er vielleicht Beistand braucht, dass er vielleicht Hilfe braucht? Bist du dann schwach, wenn du hingehst? Eher andersrum ist es der Fall. Der Starke bleibt, der Schwache legt zurück, geht. Und da war ich so froh, dass ich damit das erste Mal einen schweren Vers so ein bisschen für mich einordnen konnte. Dann habe ich auch noch dazu im ersten Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 25. Ja, das ist nämlich ziemlich blöd, wenn wir auf unsere Gegner zugehen. Das ist ziemlich, also menschlich gesehen, bringen wir uns ja da in Gefahr. Aber das törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Wenn du in Torheit gegenüber Gott handelst, handelst du weiser als alles, was dir Menschen jemals geben könnten. Wenn du deinen Feind zugehst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du Gottes Werk tust, wesentlich höher, als wenn du deinen Instinkten vertraust, gehst, vermeidest. Wir brauchen auch nur, was heißt nur? Wir müssen in dem Fall auch zu Jesus gucken. Was hat denn Jesus gemacht? Hat er zurückgeschlagen? Nee, hat er nicht. Er hat sein Kreuz getragen. Hebräer 12, Vers 2, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Keiner der Gegner Jesu war auch nur im Ansatz berechtigt, ihn so zu richten, wie er gerichtet wurde. Er hat das Kreuz aber getragen, weil er wusste, dass er der Sieger ist. Dass er dort nie hängen bleiben wird, im Kreuz. Und so wie Jesus diese Schande mit einem Blick in die Zukunft ertragen konnte, so ruft er auch uns das zu, dass wir wahrhaftig nie alles hinnehmen sollen. Auch er hat den Tempel gereinigt. Auch er hatte Momente, wo er mal hartes Wort gesagt hat. Aber er hat das Kreuz getragen und so spreche ich auch dir zu. Auch du hast jeden Tag, egal wo das herkommt, ein Kreuz zu tragen. Trag das demütig und sei dir gewiss, dass der Herr dir in der Zukunft das den Lohn dafür geben. Wie sieht denn eigentlich der Blick in die Zukunft jetzt aus? Gucken wir uns mal die mittleren Beten-Aussagen an. Die Liebe glaubt alles und sie hofft alles. Ja, haben wir schon wieder so zwei Begriffe, die wir irgendwie ein bisschen verunstaltet haben. Glauben und Hoffen sind heutzutage irgendwie, ja, man impliziert damit, dass man unglaubwürdige oder nicht beweisbare Entwicklungen irgendwie auf die Entwicklung hofft. Ne? Wenn man was glaubt, dann denkt man das, was so ist, was man nie empirisch beweisen kann. Wenn man was hofft, dann hofft man, dass was eintritt, was unwahrscheinlich ist. Sind wir also naiv, wenn wir das tun? Wieder bloß ein Begriffsproblem. Paulus nimmt Glauben und Hoffen ganz anders. Paulus sagt, wer glaubt und hofft, der setzt sein ganzes Vertrauen in die vollständige Erfüllung der Zusagen des Herrn. Denn Römer 3, Vers 22, unsere Gerechtigkeit entsteht aus dem Glauben heraus, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollen. Und obwohl auch du deine Verfehlung hast, hat sich Jesus nicht von dir abgewandt. Drum, lass dir das ein Vorbild sein. Bleib nie hängen an dem Streit im Jetzt. Sag das gerne nochmal. Gib's an Gott. Der wird das richten zu seiner Zeit. Traue ihm. Denn die Gerechtigkeit kommt von ihm und von ihm allein. Und bedenke auch, vielleicht will er dir mit dem Streit was sagen. Denn nie viel weiter hinten im Matthäus-Evangelium steht dann in Kapitel 7, Vers 5, du Heuchler, zieh doch zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. Wer sagt dir denn, dass du recht hast? Wer sagt dir denn, dass wenn du Widerstand spürst oder wenn dir jemand entgegensteht, wer sagt dir denn, dass du recht hast? Prüf doch erstmal. Deswegen, damit du dich nicht verrennst, steht es weiter geschrieben bei Timotheus im Kapitel 2, ab Vers 23, die törichten und unverständlichen Streitfragen, aber weise zurück, da du weißt, dass sie nur Streit erzeugen. Habt ihr schon mal so schöne Diskussionen geführt, über wer jetzt eigentlich Schuld hat? Das ist genau sowas. Brauchst du gar nicht drüber reden. Bringt bloß Streit und bringt dich auch nie weiter, weil es löst das Problem nicht. Vers 24, ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern milde sein gegen jedermann, fähig zu lernen, geduldig im Ertragen von Bosheiten. Er soll mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen, ob ihnen Gott nicht noch Buße geben möchte zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels heraus, von dem sie lebendig gefangen worden sind für seinen Willen, für den Willen des Herrn. Deswegen, Du brauchst nie wütend auf andere Leute einreden. Du brauchst nie vollkommen unstrukturiert ausrasten. Sei demütig. Versuch doch, ob es nie doch noch einen Kanal gibt, wie du deinen Gegner erreichen kannst. Klar, der Zorn dabei, menschlich nicht zu vermeiden, tut mir leid, ne? Aber lass dich davon nicht beherrschen. Der Zorn ist jetzt. Spätestens morgen früh ärgerst du dich. Drum, lass es gar nicht erst so weit kommen. Das sag ich, der sich schon oft morgens geärgert hat. Und so möchte ich euch auch ermutigen, es darf euch kein Gespräch unmöglich sein. Das ist mit einer der härtesten Stellen, die ich dazu gelesen habe, in Hesekiel Kapitel 33, die Verse 8 und 9. Offenbart der Herr dem Propheten Hesekiel: Wenn ich zu dem Gottlosen sage, du Gottloser, du musst gewisslich sterben, und du sagst es ihm nicht, um den Gottlosen vor seinem Weg zu warnen, so wird jener, der Gottlose, um seiner Sünde willen sterben. Aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. Wenn du aber den Gottlosen vor seinem Weg warnst, damit er davon umkehrt, und er von seinem Weg nicht umkehren will, so wird er nun um seiner Sünde willen sterben, aber du hast deine Seele gerettet. Ist der Auftrag klar genug? Ich frage, weil das ist was, ich habe das Gefühl, das ist irgendwie keinem mehr bewusst. Wenn keiner mehr miteinander redet, wenn alle sich nur noch die Köpfe einschlagen, ja, wird es aber auch nicht besser. Und gerade uns geben die Versprechen unseres Herrn Jesus Christus die Weitsicht, den notwendigen Schutz, um eben die Gespräche zu führen, die kein anderer führen will. Und unser Glaube und unsere Hoffnung an die vollständige Erfüllung der Zusagen unseres Herrn geben uns die Kraft zu ertragen und zu erdulden. Und so bricht aus der Mitte dieses Verses, durchbricht die Liebe das Ertragen und das Erdulden und geht in die Welt, um vielleicht die Leute des Besseren zu belehren. So will ich dich auffordern, hab Mut, die Aufgabe zu erfüllen, die Jesus dir gestellt hat. Die ist schwer, aber du kriegst das hin. Und sei froh drüber. Sei optimistisch. Denn denk an den Tag, wo du und dein Gegner, wo ihr euch vielleicht versöhnt habt, gemeinsam die Früchte dieser Arbeit genießen könnt. Wo ihr die Früchte eurer Liebe erleben dürft. Das klingt jetzt alles ziemlich weit weg, ne? Im Kleinen ist das machbar, ne? Aber wenn wir uns jetzt die großen Probleme angucken, geht das überhaupt? Ich möchte euch mal von jemandem erzählen. Das ist Daryl Davis. Das ist ein amerikanischer Jazzmusiker. Das ist kein Psychologe, irgendwas. Der kann ziemlich gut Klavier spielen. So. Dieser Mann hat als Junge im Alter von 10 Jahren rassistische Gewalt auf einer Pfadfinderparade ertragen. Er wurde als einziges Kind mit Steinen, Flaschen beschmissen, weil er der einzige Schwarze war in seiner Pfadfindergruppe. Und was hat der gemacht? Er hat sich nicht hingestellt und gesagt, alle Weißen sind schlimm, gerade der Pfadfinder rausgestellt sind Leute vom Ku Klux Klan gewesen. Er hat sich dann hingestellt und sich in Selbstmitleid ertränkt. Nee, der hat im Alter von 10 Jahren das tatsächlich geschafft, die Frage in seinem Kopf zu formulieren: Wie könnt ihr mich hassen, wenn ihr mich gar nicht kennt? Das hat er dann zu seiner Lebensaufgabe gemacht und sich eben diese Gespräche geführt, die eigentlich unmöglich sind. Er hat mit führenden Persönlichkeiten im Ku Klux Klan in Maryland unter anderem gesprochen, war regelmäßig zu deren Treffen als einziger Schwarzer Ihm ist nie was passiert, weil er den Leuten immer in Respekt begegnet ist. Und was ist das Ergebnis? Es gibt in Maryland keinen Ku Klux Klan mehr. Hat sich aufgelöst. Weil sich jemand gefunden hat, der eben diese unmöglichen Gespräche führt. Diese Leute sind ernsthaft umgekehrt. Es geht, weil er in der Lage war, diese Liebe ausbrechen zu lassen unter den Leuten. Und so sehen wir ihn hier inmitten von Flaggen und Anzügen dieser Organisation. Und er schreibt es uns auch hier, ne, das ist nur möglich mit respektvollem Dialog, Geduld und Zeit. Und das erste Bild, was ich von ihm gesehen habe, das war das. Das ist er in den 90er Jahren vor dem brennenden Kreuz mit einem hohen Vertreter des Ku Klux Klans. Mit dem leichten Augenzwinkern sagt man, das härteste Albumcover aller Zeiten. Aber solche Bilder entstehen, wenn man sich traut, wirklich zu lieben, wirklich seinen Gegner zuzugehen. Und so möchte ich euch entlassen mit einem kleinen Spruch dazu, einem kleinen Bild, was ich so schön fand. Kommen wir doch nochmal auf den Vers zurück. Ne? Wie sieht er denn aus? Oben ist es Ertragen, unten ist es Erdulden. In der Mitte ist es Glauben, ist es Hoffen. Ja, diese Liebe, dieses Hoffen, dieses Glauben an das Gute, das ist der Kern des Ganzen, der seinerseits von der Wirklichkeit des Ertragens, des Erduldens eingesperrt ist. Und deine Aufgabe ist es, diese Schale irgendwie zu durchbrechen. Zum Abschluss noch ein Wort aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 4. Immer korrigieren, Kapitel 4, Vers 7. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Amen.